Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Eine Entscheidung ist gefallen. Die Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey wird ab 2021 die Ruhr-Triennale leiten. Der kurdische Künstler Hiva K. hat den Hector-Kunstpreis gewonnen. In Mannheim installiert er Werke für seine Show Alchemie der Liebe. Nach einer Zwangspause gibt es sie wieder, die Australe. Dezentral wird ab heute zeitgenössische Kunst aus über 100 Ländern in Dresden präsentiert. Die Ruhr-Triennale ist eines der größten Kunst-, Musik- und Theaterfestivals in Deutschland. Es bespielt seit 2002 stillgelegte Zechen, Maschinenhäuser und Kokereien. Intendanten werden für 3 Jahre benannt. Stefanie Karp war die erste Festivalchefin. Sie hat noch 2 Spielzeiten vor sich und die Rücktrittsforderungen vom letzten Jahr wegen der Ein- und Wiederausladung einer BDS-nahestehenden Popband überstanden. Heute hat die Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben, dass die Regisseurin Barbara Frey ab 2021 Stefanie Karps Nachfolge antritt. Vor gerade mal einer Woche hat Barbara Frey ihren Abschied vom Schauspielhaus Zürich verkündet. 10 Jahre lang hat sie die Bühne dort geleitet. Vorher war sie in Mannheim, Hamburg und Berlin engagiert. Auf unsere Frage, ob man an einem so großen Haus wie dem in Zürich mehr bewirken könne, hat sie seinerzeit geantwortet.
Also letztlich ist es ja so, dass eine gute Theaterarbeit, eine tolle Inszenierung, die ist überall toll. Ob ich die mache mit 5 Leuten, mit 2 Stühlen auf der Bühne oder ob ich sie mache mit 20 Leuten, mit einem aufwendigen Bühnenbild. Letztlich das, was dabei rauskommt, kann beides absolut hervorragend sein.
Barbara Frey, sie hat einen Vertrag mit den Ruhrfestspielen unterschrieben. Als Theaterkritikerin besucht Dorothea Markus das Festival seit seinen Anfängen. Jetzt ist sie uns aus Köln zugeschaltet. Guten Abend, Frau Markus.
Guten Abend.
Hat Sie die Wahl überrascht?
Einerseits nein und andererseits ja. Also Barbara Frey ist ja eine Konsolidiererin. Und sie wurde wohl auch am Schauspielhaus Zürich wohl ganz bewusst nach den Querelen um Marthaler, dem Rausschmiss und Hartmann gewählt, um die Wogen zu glätten. Und sie tut es wohl auch hier nach den Getöse des letzten Jahres um Stefanie Karp. Sie wird hier keine Ego-Show machen, sondern sie ist sich wohl allem der Kunst und verpflichtend. Das soll natürlich überhaupt gar nicht. Also auch Stefanie Karp macht wirklich ein tolles Programm. Aber es ist eben nicht unbedingt überraschend, dass jetzt eine etwas ruhigere und solidere Entscheidung getroffen wurde. Und ja, wiederum, weil ich empfinde die Entscheidung jetzt doch nicht als sehr bahnbrechend. Sie ist solide, aber sie wird jetzt vielleicht nicht unbedingt das Theater neu erfinden. Und ja, vielleicht fehlt dann Barbara Frey doch so ein bisschen dieses Quäntchen Wahnsinn, das man vielleicht dann doch braucht, um diese gewaltigen Hallen zu bespielen.
Also Herr Reuss, Sie persönlich freuen sich nicht sonderlich über die Entscheidung.
Doch, ich schätze ihre Arbeit und ihre Person sehr, auch ihre Inszenierung schätze ich sehr. Ich schätze auch, also ihre Person, sie ist sehr zugänglich, sie ist sehr diskussionsbereit, sie ist eine dezidierte Feministin. Und da ich es immer gut finde, wenn kluge Frauen auf guten Posten ernannt werden, freue ich mich. Auch als Theaterkritikerin, denn ich denke und hoffe, dass auch das Schauspiel dort einen großen Platz finden wird jetzt.
In Ihrer Zeit als Theatertreffen-Jurorin konnten Sie, Frau Markus, ja beobachten die Arbeit von Barbara Frey am Schauspielhaus Zürich. Was sind denn Ihre Stärken und was kennzeichnet Freys Arbeit?
Sie hat mal gesagt, ich bringe Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen. Und das steht sehr gut für sie, denn sie bringt sehr unterschiedliche, sehr qualitätsvolle Handschriften, Künstler wie Marthaler, Polish, Herbert Fritsch, Karin Henkel, denen sie schon lange verbunden ist, zusammen. Castorf arbeitet ihr, sie hat mit Lukas Barefuß oder Daniela Löffner gearbeitet, die sich, von der sicher der eine oder andere dann auch wieder im Ruhrgebiet arbeiten wird. Aber sie ist jetzt nicht unbedingt eine radikale Neuentdeckerin. Auch ihre eigenen Inszenierungen, die ich schätze wirklich, haben aber auch nicht unbedingt den einen klar erkennbaren, definierbaren Stil. Zuletzt habe ich von ihr einen Hamlet gesehen, der dramaturgisch und musikalisch und psychologisch sehr, sehr stimmig gearbeitet war. Grandiose Live-Musik, sehr musikalisch sind tatsächlich ihre Arbeiten, was ja für die Ruhr-Triennale eine große Rolle spielen wird. Aber es ist eben auch ein bisschen so sehr perfektes Hochglanz-Stadttheater. Das ist für mich an einigen Stellen dann auch manchmal zu sehr Mainstream und mir fehlen da doch manchmal so wenig die politischen Grenzüberschreitungen der freien Szene.
Sie wird die zweite Frau auf diesem Posten sein. Kann man denn die Wahl jetzt als eine strukturelle Entscheidung für mehr Teilhabe von Frauen in Leitungspositionen werten, also in Kulturinstitutionen, die eben ein großes Renommee haben?
Ja, ich denke schon und ich hoffe es auch. Also sie ist wirklich auch eine dezidierte Feministin, wie gesagt, eine Frau, die selbst deutlich ihre Stimme erhebt, die sich durchsetzen kann und die auch in Zürich ein fast ausschließlich weibliches Leitungsteam hatte und eben sich dieser Fragen, dieser Strukturfragen von Diversität und auch Teilhabe sehr bewusst ist. Und ich bin da tatsächlich heute auch immer noch davon überzeugt, dass man Stefanie Karp im letzten Jahr so zugesetzt hat, oder auch, ja, dass man da zum Beispiel der NRW-Minister nicht zu ihrer Eröffnung gekommen ist, weil sie eine Frau war, die öffentlich zugegeben hatte, sich geirrt zu haben. Also ich finde es also wirklich eine gute Nachricht, wenn da jetzt wieder eine Frau auf diesen Posten kommt. Eine Frau, die eben auch unhierarchisch und zugänglich und uneitel arbeitet und ausgleichen kann. Eben aber auch klar ihre Meinung sagt. Ich finde, das ist gut, so eine Frau auf eine Machtposition.
Und was meinen Sie, wird die Wahl von Barbara Frei für die Ruhrtriennale eine Programmatik bedeuten?
Ja, sie wird vermutlich vielen unterschiedlichen Ästhetiken Raum geben und letztlich wird sich wahrscheinlich gar nicht sehr viel ändern. Was in Barbara Freis Lebenslauf gar nicht so bekannt ist und was sie natürlich in ihrer persönlichen Entwicklung jetzt mehr Raum geben wird. Sie ist selbst von Haus aus Musikerin, also Schlagzeugerin und hat auch an Musiktheatern gearbeitet und auch in ihren Inszenierungen spielt Musik oder Geräuschregie oder die musikalische Abstimmung der Dinge immer eine sehr große Rolle und das macht auch die Feinheit ihrer Inszenierung aus. Und das passt natürlich sehr gut zu Ruhrtriennale, die eben nun mal sich durch diese großen Sparten übertragen, greifenden Musiktheaterproduktionen auszeichnet.
Die Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frei wird ab 2021 die Ruhr-Triennale leiten. Über diese Wahl habe ich mit Dorothea Markus gesprochen. Besten Dank, Frau Markus. Bei uns ist das Kunstfestival ab August wieder im Programm, denn dann beginnt die Ausgabe 2019. Anlässlich der Verleihung des Hector-Kunstpreises an den kurdischen Künstler Hiva K. zeigt die Kunsthalle Mannheim eine umfangreiche Retrospektive des Mitte der 90er Jahre aus dem Irak geflohenen Künstlers. Darunter auch Werke, die 2015 auf der Biennale von Venedig oder 2017 in Kassel auf der Documenta zu sehen waren. In der Auseinandersetzung mit dem westlichen Kunstkanon erzählt Hiva K. die Geschichte von Krieg und Zerstörung, aber auch vom zivilgesellschaftlichen Widerstand und von der Sehnsucht nach Poesie. Rudolf Schmitz hat Hiva K. in Mannheim getroffen.
Ich habe nicht viel mit der Kunst zu tun, ehrlich gesagt. Ich mache nur meine Geschichten und Geschichten von meiner Familie. Ich übersetze sie jedes Mal in ein Material und Leute nennen das Kunst.
Hiva K. ist ein überaus sympathischer Tiefstapler. Und vielleicht erzählt er wirklich nur Geschichten. In nicht-verbaler Form. Zum Beispiel die seines Vaters, eines Kalligraphen und Propagandakünstlers, der die Familie mit einem genialen Trick in den Genuss von Farbfernsehen brachte, das dem kurdischen Teil des Iraks lange verweigert wurde. Hivas Vater klebte zugeschnittene Farbfolien auf die Mattscheibe, um die Liebesschnulzen der 1960er Jahre aufzupeppen. Jetzt ist in der Mannheimer Kunsthalle eine Bodeninstallation solcher Fernsehgeräte zu sehen, auf denen die Figuren immer wieder aus den bunten Umrissfolien rutschen. Kurator Sebastian Baden.
Das sorgt auch für den überraschenden und poetischen Moment dieses Kunstwerks, dass man zum Beispiel jetzt sehen kann, wie zwei Personen miteinander sprechen und von farbigen Folien umrahmt sind. Sobald die aber anfangen, sich zu bewegen, verschiebt sich das Ganze. Und somit ist eigentlich ein eigener, sehr künstlerischer Kommentar entstanden, der nur daher rührt, dass man auch gerne farbiges Fernsehen hätte und es somit selbst als performativen Eingriff gestaltet hat. So hat es der Vater von Hiva geschaffen, der damit auch in der Arbeit eine Hommage erfährt.
Als routinierter Kunstbetrachter denkt man natürlich auch an Namjoon Paik's frühe Arbeiten. Dieses Stück westlicher Kunstgeschichte steckt mit drin. Aber gerade deshalb entwickelt diese improvisierte irakische Fernsehkultur besonderen Charme. Fernsehvergnügen auf westlichem Technologielevel, hergestellt mit Schere und Farbfolie.
Und als ich nach Wessen gekommen bin, also erst habe ich ein Kunstgeschichte-Buch geguckt. Und normalerweise gucken wir von rechts nach links. Und dann habe ich von rechts nach links geguckt und da habe ich von ganz moderner bis zum klassischen geguckt. Ja, es ist ganz komplett andere Chronologie.
Und dieses gegen den Strich bürsten und vom Kopf auf die Füße stellen macht den großen Reiz von Hiwakas Installationen aus. Da gibt es oft den Touch von Joseph Beuys, Nam June Paik, Fluxus, sogar von Henri Matisse. Aber die grundierende Geschichte ist eine andere. Die von Tod, Zerstörung, Genozid, vom Leben in Zeiten des Krieges. Nicht zufällig ist Hiwaka ein Meister der Kooperation. Aus Munitionsüberresten der drei Golfkriege ließ er in der italienischen Stadt Cremona eine Glocke gießen, verziert mit Tierfiguren der assyrischen Tradition. Der Künstler hatte dazu nicht nur mit dem Glockengießer, sondern auch einem kurdischen Munitionssammler zusammengearbeitet. In der Ausstellung ist die Glocke umfangen von zwei Videoprojektionen, die diesen Prozess der Herstellung zeigen. Kurator Sebastian Baden.
Und wenn man möchte, darf man in dieser Ausstellung das Kunstwerk sogar anfassen. Man kann also das Material von Holz und Metall fühlen und darf diese Glocke auch schlagen.
Die Ausstellung zeigt Hiwaka als politischen Aktivisten, der auf Demonstrationen in seiner kurdischen Heimatstadt auf einer Mundharmonika »Spiel mir das Lied vom Tod« intoniert oder widerstandsbereiten Menschen per Social Media Handlungsanweisungen gibt, die von der Polizei nicht entschlüsselt werden können. Für Mannheim hat er auf einen riesigen Teppich eine Luftaufnahme der 1943 zerbombten Stadt drucken lassen. Dort können sich die Besucher niederlassen, meditieren oder per Audioguide Bewegungsübungen vollziehen und sich eventuell klarmachen, wie sehr sich die Geschichte von Gewalt, Zerstörung, Krieg, Kampf um Weltherrschaft oder die knapp werdenden Ressourcen wiederholt.
Wir gehen in eine neue Zeitalter. Und das will ich sagen. Für mich ist einfach, auf diesem Teppich zu sitzen und als ein Soldat aufzuhören und ein Pfleger werden. Pflege für dich selbst und von deiner Umgebung.
Hiwaka ist nicht übermäßig optimistisch. Er zweifelt daran, ob politischer Aktivismus jemals sein Ziel erreicht. Aber, so zeigt diese mitreißende und emotionalisierende Schau in Mannheim, im Medium der Kunst gelingt es ihm zunehmend erfolgreicher, poetischen Widerstand gegen den uns umgebenden Wahnsinn zu entfachen.
Rudolf Schmitz über die Kunst von Hiwaka. Präsentiert wird sie bis zum 1. September in der Kunsthalle Mannheim. Sameh Zouabi ist in einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Nazareth aufgewachsen. Die Stadt liegt in Israel, also hat er auch einen israelischen Pass. Jüdische Israelis, das erzählte Zouabi mal in einem Interview, hat er erst beim Filmstudium in Tel Aviv kennengelernt. Student ist er schon lange nicht mehr. Sameh Zouabi ist 44 und unter den palästinensischen Filmemachern sicher einer der bekanntesten. Weshalb er es wagen kann, den Nahostkonflikt als Seifenoper, als Film im Film abhandeln zu können. Jörg Taschmann ist bei mir im Studio. Sie haben Jörg Taschmann Zouabis Film Tel Aviv on Fire gesehen. Ist es eine clevere Idee, den israelisch-palästinensischen Konflikt anhand der Entstehung zu einer fiktiven Seifenoper zu thematisieren?
Es ist vor allem eine sehr originelle Idee, weil wir steigen quasi mit der Seifenoper ein und das ist natürlich so ausgeleuchtet in diesen irreellen Farben und mit diesem Weichzeichner, dass wir sofort wissen, hier stimmt irgendetwas nicht. Die Handlung ist total hanebüchen. Es geht darum, dass kurz zum Ausbruch des Sechstagekrieges 1967 eine arabische Spionin einen israelischen General Yehuda bezirzen soll. Sie soll ihm geheime Aufmarschpläne sozusagen entwenden. Und diese Diva wird gespielt von einer französischen Diva, die nicht so toll Arabisch spricht und Hebräisch schon gar nicht. Und dann gibt es einen Produktionsassistenten, Salam, der lebt in Jerusalem, muss aber jeden Tag diese Seifenoper in Ramallah drehen. Und der ist eigentlich nur dafür zuständig, dass die Darsteller, wenn es mal ein bisschen Hebräisch gibt, das Hebräisch eben auch richtig aussprechen. Und über diesen Einfluss traut man ihm dann immer mehr zu und dann passiert eben etwas sehr Typisches. Er wird mal festgestellt, festgehalten am Grenzübergang und der dort leitende Grenzbeamte kriegt heraus, dass er was mit dieser Seifenoper zu tun hat, die seine Frau so gerne sieht. Und nun zwingt dieser Grenzbeamte ihn, immer an dem Drehbuch rumzufeilen, damit die Israelis besser wegkommen und damit er seiner Frau imponieren kann. Das sagt natürlich sehr viel auch über die Machtverhältnisse zwischen Israelis und Palästinensern aus.
Setzt denn der Film nur auf Humor? Denn wenn ja, dann lief er ja durchaus Gefahr, die Probleme zwischen Juden und Arabern zu verharmlosen.
Er zeigt halt auch ganz klar das Dilemma, in dem Salam steht. Wenn er zu viel Rücksicht auf die Wünsche der Israelis nimmt, dann heißt es sofort, du hast den Koscherstempel bekommen von arabischer Seite, dann sind die unzufrieden. Wenn er dann aber zum Beispiel seinem General einen Kuss verspricht zwischen der Spionin und dem israelischen General und die Frau darauf wartet des Generals, dass endlich ein Kuss kommt und dann kommt nur so ein Küsschen heraus, also ein sogenannter arabischer Kuss, dann sind wieder die Israelis nicht zufrieden. Der Film zeigt aber anhand dieser kleinen, erstmal amüsant scheinenden Details schon sehr deutlich, dass sich Salam auch in Nöten befindet und dass dieser israelische Soldat das auch ganz klar ausnutzt, dass er der Mächtige ist. Er kann ihn daran hindern, einfach den Checkpoint zu überqueren beispielsweise.
Tel Aviv on Fire hat international Erfolg gehabt. Heißt das, dass der Film in Israel und in den Autonomiegebieten auch gezeigt werden kann?
Der Film punktet einfach mit rasantem Humor, ganz tollen Dialogen und wunderbaren Darstellern, das muss man einfach sagen, hat ein irres Tempo. Ich habe den gesehen in Rotterdam auf dem Festival, ausverkauft 500 Leute, die haben sich schief gelacht. Das macht natürlich, da freut man sich den Film. In Frankreich hat der Film 135.000 Zuschauer gemacht, das ist enorm. In Israel läuft er seit kurzer Zeit, seit 2 Wochen. Der Regisseur erzählte mir am Telefon, dass er gut angelaufen ist. Das Problem ist aber, der Film hat Gelder des israelischen Filmfonds, israelische Gelder. Damit wird er praktisch in allen arabischen Ländern boykottiert und der Filmmacher wird es sehr schwer haben, den Film auch beispielsweise nur in Ramallah zu zeigen. Er selber ist aber guter Dinge, dass ihm das eventuell gelingen wird, zeigt aber auch ganz deutlich, wie unsinnig dieser kulturelle Boykott beispielsweise von dieser BDS-Bewegung gegen Israel ist.
Wenn man mit Kindern, mit jungen Heranwachsenden lebt, das wissen Sie auch, Jörg Taschmann, dann vergeht zurzeit eigentlich so gut wie kein Tag, wo nicht über den Klimawandel und die Ausbeutung der Erde zu Hause geredet wird, über Egoismus, über Gier, über falsche Beschwichtigungen und Angst. Erde, nur dieses eine Wort hat der Österreicher Nikolaus Geierhalter seinem neuen Dokumentarfilm gegeben. Das klingt nach Bestandsaufnahme. Wo hat er denn gedreht?
Er hat an 7 Orten in der Welt gedreht und wir fangen an in Kalifornien, San Valley. Und man sieht erstmal nur einen Bagger, der fast so eine Böschung runterfällt, aber eigentlich nur Erde bewegt. Und dann stellt sich heraus, nach diesen sehr, sehr langen, es dauert 3 Minuten lang, passiert fast nichts außer dieser Totale mit diesem Bagger. Und man sieht eben, dass diese Berge da abgeschmolzen werden von einem 50 Baggern. Und dann erfährt man, dort wird ein Shoppingcenter gebaut, dort werden Häuser gebaut. Also man nimmt der Natur etwas weg, man schleift die Berge, um shopping zu gehen, um sich zu unterhalten. Und dann gibt es einen harten Schnitt. Wir gehen an den Brennertunnel, wo der längste Eisenbahntunnel gebaut wird. Dann sind wir in Ungarn, in Gyöngyös, wo ein Urwald eigentlich erhalten worden ist, wo man noch genau sehen kann, wie es in prähistorischen Zeiten mal aussah. Da wird aber auch Kohle abgebaut. Und dann sind wir in Italien beim Marmortagebau. Und es sind immer dieselben Aufnahmen. Wir sehen immer zuerst Totalen. Wir sehen immer erst, was da passiert. Das hat etwas Majestätisches, das hat auch was Schönes. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man erstmal so geschockt ist, dass Natur zerstört wird, weil das so ruhig gefilmt wird, dass man das erstmal sich anschaut und erstmal überrascht ist, wo wir nun gerade wieder sind. Und dann werden immer die Arbeiter interviewt. Und die sagen mehr oder weniger alle dasselbe. Es tut ihnen schrecklich leid, dass sie die Natur kaputt machen, aber sie müssten ja schließlich essen. Und wenn sie es nicht machen, macht es jemand anders.
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ist ein Riesenthema. In was für einem Tonfall macht Geierhalter das?
Also es gibt keinen Kommentar, wie das ja sehr üblich ist heutzutage in Kinodokumentationen. Es gibt diese langen Totalen, diese langen Einstellungen, in denen man praktisch nur Zeuge der Arbeit wird, auch der Zerstörung wird. Und dann gibt es eben diese Interviews, die er da reinschneidet. Aber auch die haben überhaupt nichts Anklagendes. Man muss sich dann schon so seinen Reim selber machen. Und es gibt dann so ein paar interessante Figuren in dem Film, Protagonisten. Zum Beispiel der Italiener, der sagt dann irgendwann, naja, wir zerstören schon ein bisschen die Berge. Und es gibt einen spanischen Forscher, der beim Kupfertagebau die alten, antiken römischen Ruinen retten soll. Und der sagt ganz klar, es gab schon viele Hochkulturen, die untergegangen sind. Und das könnte uns Menschen eben auch passieren. Und wenn wir nichts ändern, werden wir untergehen, sagt er klipp und klar. Und das ist dann eine Erkenntnis, die einem so langsam im Verlauf des Films als Zuschauer eben auch einholt, dass man sich sagt, lohnt sich all dieses Abbauen unserer Ressourcen? Wo führt das hin? Brauchen wir das alles?
Es ist ein Film, der ja für die große Leinwand taugt.
Auf jeden Fall. Also schon allein diese Totalen, wenn man die nur auf dem kleinen Bildschirm sieht, dann wirkt das schon eben nicht mehr. Es gehört bestimmt nicht jeder Dokumentarfilm auf die große Leinwand. Dieser hier tut es schon, weil er eben auch mit diesen Totalen eben arbeitet. Da gibt es keine Großaufnahmen von Gesichtern. Auch wenn man mit den Arbeitern redet, sind sie in Halbtotalen zu sehen. Insofern ist Kino schon das richtige Medium für diesen sehr beeindruckenden Film, der sehr lakonisch ist, der sehr ruhig ist, auf den man sich einlassen muss. Auch sehr entschleunigt. Ich finde ihn ehrlich gesagt mit 2 Stunden auch ein Tickchen zu lang. Aber trotzdem ein starkes Werk.
Morgen kommt der Dokumentarfilm Erde von Nikolaus Geierhalter und die Komödie Tel Aviv on Fire in die Kinos. Jörg Taschmann hat sie rezensiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für ihren Kampf gegen das Vergessen von Antisemitismus sind Beate und Serge Klaasfeld mit dem großen deutsch-französischen Medienpreis ausgezeichnet worden. Für das Publizisten-Ehepaar gab es am Abend in Paris minutenlange Standing Ovations. Der 83-jährige Serge Klaasfeld wies in seiner Rede auch auf die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Europa hin. Der deutsch-französische Medienpreis wird an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich besonders um die deutsch-französische und europäische Einigung verdient gemacht haben. Aus Paris, Sabine Wachs.
Seit mehr als 50 Jahren verfolgt das deutsch-französische Paar sein Ziel, Nazitäter aufzuspüren und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Unter anderem sorgte das Ehepaar Klaasfeld dafür, dass Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, in Frankreich der Prozess gemacht wurde. 1968 wurde Beate Klaasfeld weltberühmt, als sie dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wegen seiner früheren Mitgliedschaft in der NSDAP eine Ohrfeige verpasste.
Die Intendantin des Bonner Beethoven-Festes, Nike Wagner, will ihren Vertrag nicht verlängern. Das kündigte sie im Westdeutschen Rundfunk an. Nach den Feiern zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens wolle sie nur noch bis zur Übergabe an einen Nachfolger tätig sein. Sebastian Tittelbach.
Die Urenkelin von Richard Wagner ist seit 2014 Intendantin des Bonner Beethovenfests. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan dankte Wagner für ihre Arbeit. Es sei ihr gelungen, eine ganz eigene künstlerische Handschrift zu präsentieren und mit neuen Formaten zu überraschen. Allerdings leidet das Beethovenfest seit Jahren unter einem Besucherrückgang. Das Programm von Nike Wagner gilt zum Teil als nicht massentauglich. Außerdem geriet das Fest 2018 in Geldnöte.
Eine Findungskommission nimmt demnächst die Suche nach einem Nachfolger für Nike Wagner auf. Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 75 Jahren auf Mallorca, seiner Wahlheimat. Oliver Neuroth, Studio Madrid.
Costa Cordalis wurde 1944 in Griechenland geboren und kam mit 16 Jahren nach Deutschland. Ab Anfang der 70er hatte er Erfolg als Schlagersänger und trat in etlichen Fernsehsendungen auf. Sein größter Hit ist bis heute Anita von 1976, mit dem Cordalis 3 Monate in den deutschen Top 10 vertreten war. Costa Cordalis war auch als Profisportler aktiv. Bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft 1985 in Österreich startete er im Langlauf für sein Heimatland Griechenland. In dieser Disziplin war er 2-mal griechischer Landesmeister. In den letzten Jahren lebte Cordalis auf Mallorca, in einer Finca im Küstenort Santa Ponsa.
Das waren die Kulturnachrichten, die Oliver Thoma zusammengestellt hat und auch gesprochen hat er sie. 2007 wurde die Australe in Dresden als jährliche Ausstellung zeitgenössischer Kunst gegründet. Documenta des Ostens wird sie liebevoll genannt. Letztes Jahr gab es eine Pause, weil die Ausstellungsgebäude auf dem ehemaligen Schlachthofgelände zu baufällig geworden waren. Und zwischenzeitlich stand deshalb sogar die ganze Ausstellung auf der Kippe. Chemnitz kam als Ausweichquartier in Betracht, aber letztlich hat man doch noch eine Lösung gefunden. Die Hauptausstellung ist in der historischen F6 Tabakfabrik untergebracht, aber es wird auch Kunst im Ausländerrat, in der alten Feuerwache und in der Stasi-Gedenkstätte gezeigt. Heute ist die Australe eröffnet worden. Nadja Baschek hat sie für Fazit besucht.
Wo bis vor kurzem noch Zigaretten gestopft wurden, ist heute Kunst zu sehen. Zum ersten Mal findet die Biennale in der alten F6 Tabakfabrik statt. Biennale, weil die früher jährliche Ausstellung letztes Jahr aussetzen musste. Ein neuer Ort musste her. Nach langer Suche und nachdem die Organisatoren sogar nach Chemnitz geschielt hatten, ist es doch Dresden geworden.
Dann kam der glückliche Moment, dass die Fabrik uns hier zur Verfügung gestellt wurde, nur leider für alle Mitarbeiter und für das ganze Aufbaudrama, was dahinter steht, sehr spät. Das war aber in dem Moment klar, wo wir ja gesagt haben, dass wir dann anfangen zu rennen.
Nur 3 Monate hatten Direktorin Andrea Hilger und ihr Team Zeit, die Fabrik in einen Ausstellungsort zu verwandeln. Das hat am Team gezehrt, doch es ist ihnen gelungen, das Ambiente zu nutzen. Dass in den hellen Räumen früher gearbeitet wurde, sieht man noch in jedem Winkel. So stehen mal Werkzeuge oder Maschinen herum, kühles Licht strahlt aus den Deckenleuchten. In der Verwaltungsabteilung hängen Büroschilder neben den Türen. Doch statt Drehstuhl und Aktenordner sind nun 250 Kunstwerke auf 3 Stockwerken zu sehen. Bilder, Fotografien, Videos, Skulpturen, auch Performances wird es geben. Sie stehen unter dem Leitgedanken Ismus, also der Endung, die aus einem Wort eine Geisteshaltung macht. In der Schau sollen gleich 8 davon auftreten. Ideologismus, Dystopismus und Konsumismus, um nur ein paar zu nennen. Sie werden thematisch aber nicht voneinander abgegrenzt, sagt Andrea Hilger.
Ismen sind immer ein Teil einer zwar dogmatisch betrachteten oder auch verherrlichten oder vielleicht auch verändernden Situationen, aber sind immer angrenzend oder mit dem anderen in Bezug. Es gibt nie einen und genauso ist das kuratiert, dass die sich begegnen.
Der ein oder andere Ismus ist leicht erkennbar, etwa bei Anja Sonnenburgs Brennpunkten. Das sind kleine Landkarten, in denen jeweils Nadeln mit schwarzen Köpfen stecken. Sie symbolisieren Anschlagsopfer und damit den Terrorismus. Die Ismen drängen sich aber nicht auf, zumal die Kuratoren auf weitere Hinweise verzichtet haben. Man muss also schon mit sehr offenen Augen durch diese Ausstellung gehen, um sie zu erkennen. Grundsätzlich gilt beim Rundgang, sich möglichst unverkrampft treiben lassen. Denn in den verwinkelten Büroräumen kann man sich schnell verlaufen. Eine App für sehbehinderte Menschen soll weiterhelfen, bis dahin muss das Begleitheft reichen. Durchs Treppenhaus geht es dann doch irgendwie ins Dachgeschoss. Dort steht Künstler Yuval Avital in seiner Soundinstallation. Auf dem Boden liegt Erde, drahtige Tierautomaten leuchten und krächzen, Vogelgezwitscher dringt aus den Lautsprechern. Natur spielt eine große Rolle in Avitals Werk Lands, aber eben auch das Verhältnis von Mensch und Natur.
Das Konzept von Ländern verzerrt unseren Blick auf die Erde. Wenn der Mensch anfängt, die Erde zu beanspruchen und zu besitzen, dann bringt das auch die Ausgrenzung des Fremden mit sich.
Das führt zu der ganz aktuellen Frage nach Grenzen und Territorialismus. Auch in Italien, wo Avital lebt, ein höchst aktuelles Thema. Viele Werke in der Ausstellung sind politisch zu verstehen. Optisch fügen sie sich oft gut in die Räume ein, manchmal wird aber gerade das zum Verhängnis. Etwa beim Titelbild der Ausstellung. Das großformatige, strahlende Gemälde einer schwarzen Frau mit hellblauem Sommerkleid und leuchtend roten Boxhandschuhen geht im schmalen Zwischengang unter Rohren und Notausgangsschild unter. Leider gibt es auch kaum Erklärungen, welche Werke etwa im Rahmen des Programms Womanism entstanden sind. Ein Austauschprojekt, in dem afrikanische und deutsche Künstlerinnen zusammenarbeiten und sich feministischen Positionen annähern. Janice Itche ist dafür aus Kenia angereist und zeigt in Dresden eine Videoarbeit.
Diese Videoarbeit handelt von der Verletzlichkeit und wie ich sie in Stärke umwandle und davon, wie ich mich als Frau in dieser Welt aufstelle. Ich entscheide darüber, wie ich gesehen werden möchte. Es geht mir um eine ehrliche Inszenierung des Selbst.
Für Künstlerresidenzen wie diese kam die zwangsläufige Pause letztes Jahr genau richtig. Die Ergebnisse sind nun in Baucontainern vor der alten Fabrik zu sehen. Das Fabrikgelände als Standort ist für die Australe aber nur eine Interimslösung. Die Büro- und Fabrikräume können bloß bis in den Herbst hinein die Ausstellung beherbergen. Danach ist Schluss. Dann werden hier Wohnungen gebaut. Und wie geht es für die Australe weiter? Andrea Hilger zuckt die Schultern.
Wenn man kein Zuhause hat, hat man auch keine Sicherheit. Es gibt kein Zuhause zurzeit. Wir haben keinen Ort. Der Ort, den verlassen wir am 15. Oktober wieder. Also das ist einfach die bittere Wahrheit. Wir hoffen, dass wir die Verhandlungen wieder aufnehmen und wir hoffen, dass wir vielleicht bis dahin eine Lösung finden. Aber die sollte man eher als 3 Monate vorher finden, weil das schaffen wir nie nochmal.
Weit mehr als 100 Künstler nehmen in diesem Jahr an der Australe teil. Und weil sie letztes Jahr ausfiel, wurde aus ihr eine Biennale. Bis zum 1. September kann man sich etwa 300 zeitgenössische Kunstwerke an 5 dezentralen Orten der Stadt anschauen. Nadja Baschek berichtete für Fazit. Von Johannes Sebastian Bach gibt es etliche Porträts. Eines, das ihn im Profil zeigt, mit hoher Stirn und kräftigem Kinn, den Perückenzopf schön gebunden, gehört zu den am häufigsten reproduzierten. Aber sah Bach so aus? Wie authentisch sind überhaupt die Bilder, die in Eisenach oder Leipzig an Museumswänden hängen? Das Bachhaus in Eisenach geht dem Rätsel nun in einer Ausstellung nach. Henry Bernhard über die vielen Gesichter des Johannes Sebastian Bach.
Es ist ein schlichter Choral für 6 Stimmen. Die Noten hält Johann Sebastian Bach in seiner bekanntesten Darstellung, dem Gemälde von Elias Gottlob Hausmann, in der Hand. Das Gemälde hängt im Leipziger Rathaus und ist am Ende die einzige Darstellung, die mit Sicherheit Johann Sebastian Bach zeigt und nach dem Leben gemalt wurde. Die kleine, bisweilen amüsante Ausstellung im Eisenacher Bachhaus zeigt eine der vielen Kopien, die es von Hausmanns Gemälde gibt, die allerdings dem Urzustand ihrer Vorlage inzwischen ähnlicher sind als die Vorlage heute selbst.
Ja,
bestätigt Jörg Hansen, Kurator der Ausstellung und Leiter des Eisenacher Bachhauses.
Dann zeigt uns diese Kopie von Max Martini aus dem Jahre 1910, wie das Bild also vor der umstrittensten Restaurierung aussah. Man sieht, dass man Bach den Schatten des männlichen Bartes verschafft hat mit der Restaurierung 1913. Das heißt, das Bild muss ursprünglich so ausgesehen haben.
Ob aber Johann Sebastian Bach wirklich so ausgesehen hat, ist eine andere Frage.
Hat eben Hausmann geschönt. Ist oft gesagt worden, er malte also in Serie. Da muss man ja nur ins alte Rathaus in Leipzig mal gehen, wo ja auch dieses Originalbild hängt. Und da sieht man dann zig Porträts von Bürgermeistern. Und irgendwann denkt man ja, die sehen sich ja alle auch irgendwie ähnlich. Das liegt einfach daran, gewisse Merkmale gehören zur Darstellung dazu. Eine hohe Stirn, auch ein prägnantes Kinn.
Das Bachhaus in Eisenach ist das älteste deutsche Bachmuseum und eine Institution. Deshalb werden im Haus bis heute immer wieder vermeintlich authentische Bachbildnisse angeboten. Vermehrt in den Jahren vor Bachjubiläen.
Und es ist immer derselbe Typ, alter Mann mit Perücke.
Aber ansonsten wird in der Ausstellung durchaus variiert.
Blaue Augen, vielleicht hatte Bach als strahlend blaue Augen. Hier hat er braune Augen. Auf dem Hausmann hat er braun-graue Augen.
Hansen macht die Not zur Tugend und verfolgt die Spuren der verschiedenen Bachbildnisse. Dabei legt er für die Besucher Fährten aus, historische Quellen.
Ich will hier wirklich den Leuten auch die Sachen geben, anhand derer, die selber die Überlegungen anstellen können. Ist der Kupferstich nach diesem Porträt?
Problematisch, aber typisch ist es für die Bach-Ikonografie, dass sich die Quellen widersprechen.
Da schreibt Karl Philipp Emanuel Bach an Forkel: Ich habe ein schönes, ähnliches Original in Pastell. Ja, alles ein Irrtum, denn in seinem Nachlassverzeichnis ist nur ein Ölgemälde enthalten. Aber er war ja ein Kenner. Er würde doch nicht Pastell schreiben, wenn es aus Öl ist. Also gab es ein Pastellbild. Und jetzt fängt die Jagd auf die Pastellbilder an.
4 Pastelle sind es, erklärt Hansen, die vielleicht Bach zeigen. Eines konnte die junge Physikerin Fatima Zahra Malal im Auftrag des Bachhauses Eisenach näher untersuchen.
Mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse konnten wir die einzelnen Elemente des Gemäldes erhalten, also der Pigmente und des Pergaments. Wir haben Lithopone drin gefunden. Lithopone ist ein Pigment, das erst 1840 das erste Mal benutzt wurde und somit könnte das auch auf eine Restauration deuten oder vielleicht Fälschung, das müssen dann die Kunsthistoriker genauer erläutern.
Der Titel der Ausstellung Bilderrätsel ist klug gewählt. Jörg Hansen ist es eine Lust, die Mythen, Legenden und falschen Fährten um die verschiedenen Bach-Darstellungen zu verfolgen. Der 54 Seiten starke und während der Ausstellungszeit kostenlose Katalog führt in seinen Fußnoten noch tiefer in die Details. Originale, Fälschungen, Kopien, Zuschreibungen, zerstörerische Restaurierungen. Hansen stellt sie alle nebeneinander und gibt sich der Dekonstruktion von Hoffnungen und Wünschen hin.
Sie zeigen in einem Haus, in dem Bach vielleicht mal war, Bilder, die vielleicht Bach zeigen.
Man könnte es noch schlimmer formulieren, wir zeigen in einem Haus, in dem Bach nicht war, Bilder, die nicht Bach zeigen.
Der Erkenntnisgewinn des Besuchers aber ist gerade dadurch gesichert. Erzählt die Ausstellung doch mehr als von Bachs Aussehen, von den Konjunkturen der Bach-Rezeption und den Versuchen, damit ein Geschäft zu machen.
So das Fazit von Henry Bernhard. Die Ausstellung Bilder Rätsel im Bachhaus Eisenach kann man bis Mitte November besuchen. Und nun sind wir auch schon bei den Feuilletons vom 4. Juli. Arno Ozesek hat sie bereits gelesen.
Vorab eine Gedächtnisauffrischung. Antigone heißt in der gleichnamigen Tragödie von Sophokles jene mutige Frau, die unter Berufung auf ewige Gesetze ihren Bruder Polyneikes begräbt, und zwar gegen den Willen Kreons, dem Herrscher von Theben. Polyneikes hatte gegen Theben gekämpft und so einem wollte Kreon, den tagespolitischen Regeln entsprechend, kein Begräbnis gewähren. Eine Antigone unserer Zeit nennt nun die Wochenzeitung Die Zeit die deutsche Kapitänin Carola Rakete, die vor einigen Tagen mit 53 Bootsflüchtlingen an Bord der Sea-Watch 3 in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist. Für die italienische Philosophin Donatella di Cesare steht außer Frage, Rakete hat Recht getan, als sie gegen das Einlaufverbot verstieß. Die Pflicht zum Ungehorsam gilt nicht nur für tyrannische oder totalitäre Systeme, sie ist das Salz der Demokratie. Die Bürger sind keine Untertanen. Sie brauchen ein Gesetz, das die verfassungsmäßigen Grenzen überschritten hat, nicht unterwürfig zu akzeptieren. Als ob es natürlich wäre, die Rettung zu einem Straftatbestand zu machen. Als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre, die Ethik auf den Kopf zu stellen. Wer sich dazu verpflichtet, Menschenleben zu retten, macht sich schuldig, wenn er dies unterlässt. Eine Umkehrung ist nicht akzeptabel. Donatella di Cesare in der Zeit. Jene Antigone, die einmal von sich sagt, ich bin geboren zu lieben, nicht zu hassen, wird bei Sophokles übrigens lebendig eingemauert und bringt sich um. Gut zu wissen, dass Carola Rakete in dieser Hinsicht keine Antigone unserer Zeit ist. Im Berliner Tagesspiegel geht es derweil um seine Würde. Gemeint ist Alan Kurdi, jener zweijährige Flüchtlingsjunge, der im September 2015 vor der türkischen Küste ertrank. Das Bild der Fotografin Nilüfer Demir ging um die Welt. Wie Muhammad Abdi und Christian Foren berichten, verfilmt der Regisseur Omar Sarikaya nun eine Geschichte, die der des kleinen Alan sehr ähnelt, allerdings gegen den Willen von dessen Familie. Abdullah Kurdi erzählt am Telefon, er habe versucht, über soziale Netzwerke an Sarikaya heranzutreten, vergeblich. Ich möchte ihn bitten, dass er nicht die Geschichte meines Sohnes erzählt. Doch Sarikaya denkt nicht daran, sich einzuschränken. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Er hat seine eigene Theorie. Herr Kurdi wittert Geld. Das wird er von mir nicht bekommen. Den Vorwurf, er sei auf Profit aus, weist Kurdi jedoch brüsk von sich. Er kann mir alles Geld der Welt anbieten. Ich würde es nicht annehmen. Davon wird meine Familie auch nicht lebendig. Zitiert der Tagesspiegel. Von einem ernsten Thema zum nächsten. Auschwitz ist keine Metapher, titelt die Tageszeitung Die Welt, in der Hannes Stein die Ausstellung Auschwitz, nicht weit weg, nicht lang her, in New York zunächst über alle Maßen lobt. Diese Ausstellung über Auschwitz ist großartig. Ihre Kuratoren haben alles richtig gemacht. Es gibt keine Fehler, weder im Sachlichen noch was die Museumspädagogik betrifft. Man wünschte jedem, der bisher nichts über diesen Völkermord wusste, dass er sich anhand dieser Ausstellung darüber informiert. Doch aufs Ganze gesehen äußert der Weltautor Hannes Stein Missfallen. Auschwitz wird hier implizit zu einem Maßstab gemacht. Aber wenn Auschwitz die Messlatte ist, können eigentlich alle anderen inklusive der antisemitischen Mullahs in Teheran mit hoch erhobenem Haupte darunter durchmarschieren. Gemessen an Auschwitz ist alles nicht so schlimm. Auch nicht, wenn ein durchgeknallter Antisemit in einer Synagoge in Pittsburgh 11 Juden erschießt. Auch nicht, wenn die Hamas mit Raketen auf israelische Schulkinder zielt. Auschwitz wird so zu einem Vorwand, um jede Schweinerei schon im Vorhinein zu entschuldigen. Hannes Stein in der Welt. Tja, ursprünglich wollten wir unsere Presseschau mit der schönen Zeitüberschrift »Das ist zum Niederknien« beenden. Nur leider, Sie merken es, passt die jetzt so gar nicht hierher. Darum nur noch ein Wort, das auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Tschüss.
Arno Ozesek kommt zu diesem Schluss nach Durchsicht der Feuilletons. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Gute Nacht.